So, okay. Also wer nicht weiß, wo Schafheim ist und wie die Leute dort aussehen, der kann sich zuerst seine Gedanken machen. So, okay. Also ich freue mich, hier unter euch zu sein. Und es ist auch schön, wenn manche Leute mich nicht kennen. Dann ist es einfach auch ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, dass auch neue Leute zu der Gemeinde stoßen. Das ist auch was Gutes. Okay, ich habe nur eine Orientierungsuhr gesucht. Macht nichts. Ah, da ist was. Danke. Wenn ich da hinten schaue, dann wisst ihr vielleicht warum. Nein, ich lege lieber meine hier. Ist dann wahrscheinlich unauffälliger. Ich möchte mit euch einen Bibeltext teilen aus 1. Mose, Kapitel 15. Gottes Bund mit Abraham. Ich lese das ganze Kapitel vor. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn, nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham, Herr, mein Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm, hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine Haustaube. Abraham brachte ihm alle diese Tiere, zerteilte sie und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Große, unheimliche Angst überfiel ihn. Gott sprach zu Abraham, du sollst wissen, deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen und man wird sie 400 Jahre lang hart behandeln. Aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten, und nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern heimgehen, in hohem Alter wirst du begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren. Dennoch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat, das Land der Keniter, der Kenasiter, der Kadmoniter, der Hethiter, der Perisiter, der Raphaiter, der Amoriter, der Kanaaniter, der Girgashiter, der Hiviter und der Jebusiter. Oder Jebusiter. Ein bisschen Englisch rutscht immer wieder mal durch. Das ist ein sehr wichtiger Text in der Bibel, nicht nur im Alten Testament oder im ersten Teil der Bibel, sondern auch für das Neue Testament. Der Text geht los damit, dass es heißt, nach diesen Ereignissen. Nach diesen Ereignissen, da denkt man, oh, da ist was vorher passiert. Dankeschön. Und was ist vorher passiert? Abrahams Neffe Lot war in einer Stadt und diese Stadt wurde angegriffen von einem Bündnis von Königen. Vier insgesamt, die gegen einem anderen Bündnis kämpften. Und sie haben Abrahams Neffe gefangen genommen. Abraham hörte davon, nahm seine Mannschaft, seine Sklaven und jagte diese Könige nach, hat sie eingeholt und im Krieg geschlagen. Normalerweise ist es ein Hochgefühl, mit Gottes Hilfe so einen Sieg errungen. Und da müsste man denken, dass er jetzt ein totales Hochgefühl hat. Hat er aber nicht. Denn das, was hier ihm gesagt wird, dass Gott zu ihm kommt und sagt, fürchte dich nicht. Das sagt uns, dass dieser Mann, statt ein Hochgefühl zu haben, statt total auf Wolke 7 zu schweben, plötzlich sich fürchtet. Wofür? Warum? Da sagt Gott ihm, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann vielleicht nach diesem Sieg sich fragt, boah, wie hast du das bloß geschafft, gegen diese Könige siegreich zu sein? Jetzt bist du auch ein Feind von ihnen, vielleicht kehren sie irgendwann zurück. Wirst du gegen sie bestehen können auf Dauer? Sind nur meine Gedanken. Da sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Ich werde weiterhin zu dir stehen. Und dann sagt Gott, ich bin dein Lohn oder dein Lohn wird sehr groß sein. Das Erste, was einen vielleicht berührt oder in den Sinn kommt, Abraham, du Glücklicher, da kommt Gott zu dir und redet mit dir. Und vielleicht fragt der eine oder andere, ich wünschte mir, dass Gott auch zu mir redet. Was müsste ich tun, damit Gott zu mir redet? Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich mir wirklich das Reden Gottes wünsche. Und manchmal stehe ich unter dem Druck, dieses Reden Gottes zu erzwingen. Nur wenn man das hier liest, es ist nicht Abraham, der irgendwie sagte, Gott, du musst jetzt zu mir reden, und zwar sofort. Er hat etwas auf dem Herzen. Er geht schwanger mit irgendwas. Gott sieht es, Gott kommt zu ihm, Gott ergreift die Initiative und fängt das Gespräch mit ihm an. Eins habe ich gelernt und versuche, das auch so zu praktizieren. Das ist nicht immer leicht. Wenn ich merke, ich brauche Gottes Reden, das ist schon mal sehr gut, dass man überhaupt das merkt. Ich brauche es. Ich brauche, dass Gott zu mir redet. Vielleicht hat man irgendetwas, wo man Fragen hat oder irgendwas beschäftigt einen. Oder man fragt sich, liebt Gott mich noch? Wird er weiterhin zu mir stehen? Hat er mich vergessen? Hat er mich verstoßen? Habe ich noch eine Chance bei ihm? Da will man natürlich möglichst schnell die Antwort haben. Aber eins, das ich gelernt habe, ist einfach kindlich Gott zu sagen, ich hätte gern, dass du zu mir redest. Und danach Gott die Sache abzugeben, in Anführungszeichen zu vergessen, das einfach abzugeben. Sonst gerät man unter Druck, unter Krampf und da will man hören, da will man hören und einfach abgeben. Und dann lebt man sein Leben. Manchmal dauert es nicht lang. Manchmal dauert es lang. Minuten, Stunden, Tage, eine Woche oder länger, weiß ich nicht. Ist unterschiedlich. Und in einem Augenblick, wo ich das gar nicht mehr erwartet habe, dann merke ich, wie es auch hier heißt, das Wort des Herrn erging. Da ist in mir etwas, wo ich einfach spüre, das ist von Gott. Da sind Worte in mir, da ist eine Botschaft in mir oder einen Eindruck und ich weiß, das ist von Gott. Hier redet er zu mir, jetzt kommt er zu mir. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht erzwingen, aber man kann sich demütigen, man kann sagen, Herr, ich brauche dich, ich brauche dein Reden, bitte rede du zu mir. Manchmal habe ich erlebt im Gottesdienst, da sitze ich da und denke, ah ja, tote Hose, nichts los, Gott ist nicht da. Ihr seid vielleicht viel besser als ich. Warum? Da sitze ich da manchmal, kritisiere die Predigt, kritisiere alles, was so passiert. Aber Gott ist gnädig. Manchmal kommt mir dieses eine Wort, das Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann, wenn dieses Wort mir in die Erinnerung kommt, und so redet Gott manchmal auch, dass er uns Worte in Erinnerung bringt, aber wir begreifen nicht immer sofort, dass es Gott ist, der uns diese Sache in Erinnerung gebracht hat. Manchmal dauert es ein bisschen. Ich begreife das auch nicht immer sofort. Erst bei der zweiten Sache, die manchmal danach kommt, merke ich langsam, obla, wer dahinter steckt. Wenn die Frage nämlich kommt, glaubst du das? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Glaubst du das? Boah, dann habe ich ein Problem. Denn wenn ich sage, ja, ich glaub's, und das war nach langer Kampf, ob das, was ich dann gesagt habe, ja, Herr, das glaube ich. Oder ich sag's zu mir, ja, das glaube ich. Und dann kam die nächste Frage in den Sinn, okay, wenn ich da bin und nicht zu dir durch den Prediger oder durch die anderen reden kann, dann kann ich doch auch ganz direkt durch meinen Geist zu dir reden, oder? Und dann denke ich, eigentlich schon. Okay, dann nächste. Und wenn das nicht geschieht, kann es sein, dass das Problem eher mit dir als mit den anderen ist? Nehmen wir an, alle liegen falsch und du liegst richtig. Dann müsste ich doch mit dir persönlich durch den Geist reden können. Spätestens dann beuge ich mich und dann sage ich, Herr, stimmt, irgendwas ist los mit mir. Wenn der Gottesdienst einfach an mir vorübergeht und ich dich nicht merke, oh, das Problem ist wahrscheinlich bei mir. Vergib mir. Meistens nach einem solchen Gespräch ist der Gottesdienst der beste, den es so gibt. Da merke ich plötzlich, Mann, der Herr ist da. Was war mit mir nur los? Das ist so ein komischer Typ bin ich. Gott redet. Es ist, wir haben nicht mit einem Gott zu tun, der irgendwann redete. Mit irgendwelchen Menschen. Es war einmal. Gott redet, auch heute noch. Und Gott sucht das Zwiegespräch. Gott sucht das Gespräch. Wir sagen oft, Gebet ist Gespräch mit Gott. Und hier in diesem Kapitel sieht man ganz deutlich, wie Gott und Abraham miteinander reden. Ja. Abraham antwortete, Herr, mein Herr. Das gefällt mir, wie diese Übersetzung das formuliert. Herr, mein Herr. Mein Herr. Ganz persönlich. Ganz persönlich. Das wünsche ich dir, dass du zu Gott, dass du zu Jesus sagst, du bist Herr, mein Herr. Ganz persönlich. Du bist mein Herr. Was willst du mir schon geben? Das klingt schon fast frech. Was willst du mir schon geben? Ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Manchmal habe ich manchmal zu Gott Sätze gesagt, wo ich danach erschrocken bin. Darfst du so zu Gott beten? Darfst du sowas zu Gott überhaupt sagen? Was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Und jetzt kommt raus, was seine eigentliche Angst war. Ich gehe kinderlos dahin, ich werde sterben ohne Erbe. Das ist mein eigentliches Problem, Herr. Aber Gott weiß doch alles, oder? Wieso ist Gott nicht von alleine sofort draufgekommen? Er sieht doch sein Herz. Sehr oft fragt man sich, warum soll ich beten? Warum muss ich beten? Gott weiß es doch schon. Aber irgendwie will Gott uns locken, herauslocken, dass wir mit ihm reden. Dass wir mit ihm reden, dass wir Dinge aussprechen, die uns bewegen. Warum? Wieso? Es ist einfach so. Gott will das so, dass er sucht das Gespräch mit uns. Und er sucht ein ehrliches Gespräch, dass wir ganz ehrlich sind. Und es fällt einem nicht immer leicht. Da erging das Wort des Herrn an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Und dann führt Gott ihn hinaus und zeigt ihm die Sterne. Weil Gott hätte das sofort auch am Anfang sagen können, statt das andere, ich bin dein Schild und so weiter. Ja. Abrahams, oder zu dem Zeitpunkt hieß er noch Abraham, sein eigentliches Anliegen war, hey, ich werde immer älter. Ich werde immer älter und bekomme kein Nachkomme, der mich beerben soll. Man muss sich das ein klein bisschen vorstellen. Gott kommt zu Abraham in seinem Heimatland. Ungefähr wie zu mir in Kamerun. Ja, weit weg von Deutschland. Und sagt, ich bring dich in ein Land. Ja, los. Ja, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gut, damals gab's viel Wandervölker, also Nomaden. Zu wandern war wahrscheinlich nicht so ein großes Problem. Aber er konnte noch nicht sagen, wo genau gehe ich hin. Ich gehe einfach zunächst mal mit Gott. Und in dem Land, als er ankam, sagte Gott, okay, das ist das Land. Das werde ich dir und deine Nachkommen geben. Und wenn Gott zu uns redet, dann haben wir so unsere Vorstellungen, wie das geschehen wirkt. Also ich zumindest. Da hat man so seine Vorstellungen, wie es geschehen wird. Okay, irgendwann gründe ich mit meiner Frau eine große Familie hier im Land, dann werden wir immer mehr, und dann nehmen wir das Land ein und so weiter. Da hat er so seine Vorstellungen. Nur das Problem ist, zuerst kommt irgendwann eine große Hungersnot und er muss fliehen. Hey, wenn Gott mit mir ist, wieso passiert mir sowas? Ich habe mal einen Film über Abraham gesehen und das ist schrecklich. Also die haben das super gemacht. Seine Tiere sterben weg. Also wenn du an Afrika denkst, da wo richtig Hungersnot ist, mit Tiere und so, und alle Tiere liegen da irgendwo in der Gegend und die Leute haben nichts zu essen. So wurde das in diesem Film dargestellt. Und ich denke, boah, man liest einfach so drüber weg, aber eine Hungersnot, die Abraham dazu zwingte, nach Ägypten zu gehen. Das war schlimm. Irgendwann musste er zurückkommen aus Ägypten. Wie gesagt, die Jahre gehen dahin, es kommt kein Kind. Es passiert nichts. Gott ist natürlich mit ihm, er erlebt Gott da, hier und da. Aber das Eigentliche, da scheint da nichts zu passieren. Nichts zu geschehen. Und deswegen entwickelt sich in ihm langsam diese Angst. Oh, wird es am Ende doch nichts werden? Habe ich Gott falsch verstanden oder nicht? Und hier bestätigt Gott es nochmal. Nein, dein leiblicher Sohn wird es sein. Geschwister, Abraham wird gesagt, er ist der Vater des Glaubens. Er ist das Vorbild schlechthin des Glaubens. Aber auch er hat seine Fragen, auch er hat seine Zweifel. Auch er fragt sich, wie wird's werden? Wird's wirklich das werden, was ich mir so vorgestellt hatte? Und Gott ist ihm nicht böse, sondern Gott wiederholt das, was er ihm gesagt hatte. Gott wiederholt es, Gott bestätigt es nochmal. Abraham, du hattest mich am Anfang schon richtig verstanden. Dein leiblicher Sohn wird das sein. Und dann setzt Gott noch etwas drauf und sagt, guck mal die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So viel Nachkommen wirst du eines Tages haben. Und dann heißt es, Abraham glaubt Gott und es wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, ein ähnliches Wort haben wir schon heute Morgen gehört. Ich habe für mich so mit einem Wort Jesu das mit Gerechtigkeit zusammengefasst. Jesus sagte einmal, ich tue alle Zeit, was Gott wohlgefällig ist. Das ist ein Gerechter. Einer, der alle Zeit immer das tut, was Gott gefällt. Und hier wirkt Abraham als ein Gerechter bei Gott geführt. Er wirkt betrachtet als ein Gerechter. Gott sagt, du bist einer, der alle Zeit das tut, was mir gefällt. Nun, wenn man die weiteren Kapitel liest, wird man merken, das war Abraham gar nicht. Im nächsten Kapitel, da warten sie und es kommt kein Kind und seine Frau sagt, vielleicht soll das Kind zwar von dir sein, aber kein gemeinsames leibliches Kind von uns. Nimm doch meine Magd. Und Abraham hört drauf. Und dann kommt der Ismael. Im nächsten Kapitel, Kapitel 17, sagt Gott zu Abraham, als er 99 Jahre alt ist, wandle vor mir und sei rechtschaffen, also tu das Richtige. Also Abraham war von seinen Werken hier nicht einer, der immer das tat, was Gott wohlgefällig war. Und trotzdem sagte Gott, aufgrund deines Glaubens bist du ein Gerechter. Und das hast du auch in Römerbrief vorgelesen. Paulus greift auf dieses Wort zurück und spricht von dem Gott, der den Gottlosen gerecht spricht. Den Gottlosen, den wir verdammen würden, garantiert verdammen würden, den das Gesetz Gottes garantiert verdammen würde. Da sagt Gott zu ihm, Weil du an Jesus Christus glaubst, weil du Jesus Christus annimmst, spreche ich dich gerecht. Du wirkst gerecht, als ein Gerechter gerechnet. Für mich ist es immer so, dass ich das so für mich betrachte. Alle meine schlechten Sachen, die gegen mich sprechen, die schreibt Gott auf Jesus Konto. Und alle guten Sachen von Jesus schreibt Gott auf mein Konto. Und die Strafe, die ich aufnehmen sollte, die nimmt Jesus für mich am Kreuz. Abraham geht weiter und fragt, aber Herr, wie soll ich sicher sein, dass ich das auch wirklich bekommen werde? Diese Fragen hat Abraham am Anfang seines Glaubenslebens, sage ich, gar nicht gestellt. Es kann sein, dass du selber über dich ein bisschen schockiert bist, dass du Gott gewisse Fragen stellst, die du am Anfang gar nicht gestellt hast. Und dass dein Herz dich vielleicht anklagt und sagt, oh, das ist Zweifel und so weiter. Und nein, Abraham fragt einfach, wie soll ich sicher sein, Herr? Und dann tut Gott etwas, wo man zunächst mal nicht sieht, was hat das damit zu tun, mit dieser Frage. Gott sagt ihm, bring mal so und so viele Tiere. Abraham bringt die. Und ich frage mich immer, woher wusste Abraham, was er mit den Tieren machen soll? Er zerteilt sie, legt die so, ja. Wie das hier beschrieben wird. Gut, wenn man nachliest, dann hört man, dass es damals üblich oder normal war, dass Vertragspartner sowas gemacht hatten, ja. Tiere schlachten. Eine Hälfte da, die andere Hälfte da, mit einem Gang in die Mitte. Ja, und diese Vertragspartner, um ihren Vertrag, ihre gegenseitige Verpflichtungen zu besiegeln, sind sie dann durch die Mitte hindurchgelaufen. So liest man das. Wahrscheinlich war es das, was den Abraham bewegt hatte, als er das tat. So, jetzt tut er das. Okay, nun, wie laufen die beiden zusammen, Gott und Abraham? Und dann passiert etwas, Raubvögel kommen und wollen dieses Fleisch wegessen, bevor der Vertrag besiegelt ist, bevor die gegenseitige Verpflichtung besiegelt ist. Abraham verscheucht die Tiere, die Raubvögel. Er schafft es eine gewisse Zeit lang. Irgendwann ist der Mann dermaßen müde, dass er einschläft. Seine Kraft ist am Ende. Er kann diesen Vertrag nicht mehr retten. Er schläft ein. Der Einzige, der diesen Vertrag rettet, ist Gott selbst. Denn Abraham kann nicht mehr diese Vögel verscheuchen. Und es kann sein, dass du auch an einem Punkt in deinem Leben kommst, mit irgendwas, mit deinem eigenen Leben oder mit irgendetwas, das vielleicht von Gott an dich getragen wurde, ein Auftrag von Gott, wo du merkst, hoppla, meine Kräfte schwinden immer mehr. Ich kann diese Sache nicht retten. Wenn es von Gott ist, garantiere ich dir, er wird's retten. Er wird's retten. Da darfst du auf ihn schauen. Und dann lesen wir, dass eine unheimliche Angst, eine große unheimliche Angst dem Abraham befällt. Man hat auch so seine Vorstellung, wenn man mit Gott geht, dann muss doch alles toll sein, tolle Gefühle. Aber nein, da überkommt ihn eine schreckliche Angst. Manchmal kriege ich auch so ungutes Gefühl. Und früher habe ich immer gedacht, oh, du hast bestimmt gesündigt. Irgendwas hast du falsch gemacht, wenn du so ein komisches Gefühl hast. So eine Unruhe in dir, keinen Frieden. Und dann hatte ich Angst, vor Gott zu gehen. Manchmal war ich sogar vor dem Gottesdienst oder sogar im Gottesdienst. Und dann rattert so im Kopf, was hast du falsch gemacht und so weiter. Und da versucht man sich wie Adam und Eva vor Gott zu verstecken. Nein, nein, manchmal kann Gottes Gegenwart auch eine Unruhe in einem erzeugen. Das kann. Und ich sag dir etwas, egal was für ein Gefühl du hast, geh trotzdem zu Gott. Bleib einfach vor Gott. Versuch nicht irgendwie eine Maske aufzusetzen. Komm einfach so zu Gott, wie du bist. Dann spricht Gott zu ihm. Du sollst wissen, sagt er. Deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen. Das ist auch ein Hammer. Gott sagt dem Abraham, weißt du was? Du wirst es eigentlich nicht selbst erleben, dass dieses Land dir gehört. Das wirst du selber nicht erleben. Deine Nachkommen werden Fremde in irgendeinem Land sein, sie werden versklavt sein. Und dann werde ich sie irgendwann zurückbringen. Und dann werden sie dieses Land bekommen. Du selbst, du wirst nicht erleben. In Hebräerbrief liest man auch, dass sie Gott glaubten und vertrauten und haben kein Meter von dem Land bekommen. Natürlich hatte Abraham einen Teil von diesem Land selbst gekauft. Aber das ist nicht, was Gott gemeint hatte, dass er das Land Stück für Stück kauft, sondern es sollte ein Geschenk sein. Also er hat das nicht selber direkt erlebt. Und ich bin froh, dass wir Beispiele in der Bibel haben. Ich sag's nochmal, Abraham ist das Beispiel von Glauben schlechthin. Und manchmal versuchen wir, Verheißungen Gottes zu nehmen und sagen, und ich glaube, und ich glaube, und ich glaube. Geschwister, Gott will im Gespräch mit uns bleiben. Er will, dass wir mit ihm gehen. Dinge, die er uns am Anfang gesagt hat und wo wir unsere Vorstellungen haben, da müssen wir Gott erlauben, im Laufe der Zeit diese Vorstellungen zu korrigieren, damit das Bild, das wir haben, übereinstimmt mit dem Bild, das er hat. Ansonsten gehen wir kaputt. Weil du dann krampfhaft versuchst, irgendein Bild, das du am Anfang hattest, zu realisieren und merkst nicht, hey, deine Anfangsvorstellungen waren nicht exakt deckungsgleich mit Gottes Vorstellungen. Wir müssen im Gespräch mit Gott bleiben. Wir müssen weiterhin hörend sein. Glauben ist nicht, dass ich irgendwas mir anmaße und mir irgendwas Tolles vorstelle. Glaube ist immer, Gott sagt so und ich glaube das, was er gesagt hat. Nicht, dass ich mir selber etwas einbilde und sage, Gott, ich glaube und jetzt durch mein Gebet bewege ich dich und bringe dich dazu, dass du das auch jetzt unbedingt magst. Es wäre einfach dumm gewesen, von Abraham zu versuchen, durch Glauben, durch Gebet Gott dazu zu bringen, dass er zu seiner Lebzeit das erlebt. Nein. Gott, der Gott, mit dem wir zu tun haben, der Schöpfer Himmels und Erde, er ist ein Gott, der voraussieht, vorausschaut, vorausplant, Dinge sieht, bevor sie kommen. Und das tröstet mich. Er weiß alles, was dir passiert, bevor es passiert. Alles. Wo du versagen wirkst, das wusste er. Das wusste er und das tröstet mich. Ich sag dann für mich, das wusste er und er hat mich geliebt. Ich selber dachte, was für ein toller Kerl ich bin, was ich alles so für Gott machen werde. Aber er wusste es, wie ich bin. Er sagt dem Petrus, du bist zwar voll Glaubens jetzt, denn als er sagt, ihr werdet mich alle verlassen, verleugnen, sagt Petrus, nein, alle können das machen, ich doch nicht. Und Petrus hat's ernst gemeint. Am Anfang deines Glaubenslebens, da gibt's Dinge, die du Gott sagst und du meinst die ernst. Das weiß Gott auch. Aber er sieht ein bisschen weiter. Er sieht ein bisschen weiter und weiß, okay, mein Kind, du wirkst an dem und dem Punkt versagen. Das sagt Jesus dem Petrus auch, du wirkst versagen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist das Entscheidende, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst dich bekehrt hast, wenn du dich mir wieder zuwendest, stärke deine Brüder. Denn auch sie werden mal in Krisen kommen. Hilf ihnen. Und wir haben den Auftrag, einander zu stärken, einander Mut zu machen. Und wenn man dann ein bisschen mal, bleibend bei dem Thema Gebet, wenn man dann die Zeit in Ägypten betrachtet, 400 Jahre, also circa, Das muss man sich vorstellen, Generation nach Generation. Natürlich, solange es denen in Ägypten gut ging, war es kein Problem. Ah ja, toll, es war super in Ägypten, die waren die Herrscher. Ja, mit Josef und Co., es war klasse, die waren respektiert. Aber dann kam eine Zeit, wo es nicht mehr so schön war. Und dann fingen sie an, zu Gott zu schreien. Aber Gott sagt hier, es gibt eine Zeit. Erst wenn die Schuld dieser Völker das Maß erreicht hat, wo ich dann sage, jetzt kann ich sie vertreiben, dann lasse ich euch reinkommen. Gott arbeitet nicht willkürlich. Wir können ihn nicht mit unserem Gebet steuern. Natürlich will Gott erbeten werden, ja, dass wir bitten. Das natürlich. Aber es gibt gewisse Leitplanken. Da können wir die nicht verrücken. Und da ist es einfach auch gut, dass wir lernen, den Herrn zu suchen, sein Angesicht zu suchen und nicht nur ihn mit Gebete zu bombardieren. Dass wir auch hörend sind, wenn wir beten. Nachdem Gott ihm das gesagt hat, dann lesen wir, dass ein Topf und eine Fackel, brennende Fackel, durch die Mitte geht. Hier geht Gott allein durch die Mitte. Abraham geht nicht mit, sondern Gott geht alleine. Gott verpflichtet sich alleine. Gott bindet sich alleine. Gott sagt, ich werde es tun. Eine einseitige Verpflichtung. Ich werde es tun. Und Abrahams Teil in der ganzen Geschichte ist einfach Gott zu glauben, Gott zu vertrauen. Und so ist es auch am Kreuz geschehen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Da waren wir nicht dabei. Wir haben nicht mit Gott an einem Tisch gesessen und gesagt, wie lösen wir das Problem? Gott überlegt sich das ganz alleine und löst das Problem der Trennung zwischen Gott und Mensch und bietet uns die Lösung an, macht uns ein Angebot. Lass uns einfach kurz mal still werden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du die Zukunft kennst von jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass du siehst, Herr, wo unsere Vorstellungen manchmal gut gemeint, aber falsch sind. Und ich danke dir, dass du sie korrigieren willst und immer wieder korrigierst. Ich möchte dir jeden hier anbefehlen, möchte dir jedem hier danken, für jeden hier danken, zu dem du gesprochen hast, zu dem du eine Verheißung, also dem du eine Verheißung gegeben hast und der sich vielleicht fragt, habe ich dich richtig verstanden? Ich bitte dich, dass du ihm hilfst, wieder ganz still zu werden vor dir, auf dein erneutes Reden zu warten, sich korrigieren zu lassen, sich zeigen zu lassen, wie du das gemeint hast. Ich danke dir, dass du nicht sagst, ich habe doch einmal gesprochen, das muss doch reichen. Ich möchte dir ganz besonders für deinen Sohn Jesus Christus danken, der für mich, der für uns gestorben ist, so dass auch wir vor dir gelten als Menschen, die immer das tun, was dir wohlgefällt. Dass wir vor dir gelten als Menschen, die dir wohlgefallen. Nicht einfach Menschen, die du duldest, sondern Menschen, die dir wohlgefallen, die dir Freude machen. Wegen Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank, Michael. Ich möchte das Opfer noch einsammeln. Wir haben noch ein paar Ansagen. Es sind ein paar, die sich gemeldet haben. Kommt einfach gleich schon, wenn der erste ist, nach vorne, dass wir ziemlich zügig das abhandeln können. Sonst...